Hi, ich bin vom Redaktionskollektiv Wege durch den Knast. Eigentlich wollten wir zu zweit kommen. Die andere Person kennt sich ein bisschen mehr mit dem Rechtlichen aus. Deswegen kann ich jetzt dazu jetzt nicht super viel sagen. Genau, ich würde kurz ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte des Buches sagen, zur Struktur des Buches und dann ein bisschen was zum jetzigen Stand zur Zensur. Und würde zwischendurch noch ein paar Mal Sachen vorlesen. Genau, ich würde anfangen mit der Einlieferung in die Haftanstalt. Die ersten Tage. Die Aufnahmeprozeduren der Untersuchungshaft. An der Pforte der Untersuchungshaftanstalt wird mit dem Eintragen von Namen und Uhrzeit in das Pfortenbuch die bürokratische Prozedur der Aufnahme eröffnet. Du wirst, falls noch nicht geschehen, gleich an der Pforte nach Waffen gefilzt. Normalerweise bist du bereits in der GESA oder auf dem Polizeirevier untersucht worden. In der Zugangszelle. Normalerweise kommst du dann erstmal in eine Zugangszelle. Für Minuten, Stunden oder für eine ganze Nacht. Die Zugangszelle ist meistens ganz besonders scheußlich und verdreckt. Mittlerweile gibt es aber auch die Versuche, seitens der Anstalt durch besondere Ausstattung der Zugangszellen, wie zum Beispiel Flatscreen, dir den Knast als nicht so schlimm zu verkaufen. Dadurch soll dir der Schock erspart werden, was egal ist, da du am nächsten Tag sowieso im Loch landest. Versuche ruhig zu bleiben. Wenn es dir irgendwie möglich ist, schlafe ein paar Stunden. Nachdem du weißt, dass du jetzt jedenfalls einige Zeit in U-Haft bleiben wirst, solltest du dich in Gedanken oder, falls du Schreibmaterial hast, mit Briefen und Anträgen darum kümmern. Nach draußen, wem willst du schreiben, wer soll sich um deine Wohnung und so weiter kümmern. Drin, welche Anträge willst du stellen, was willst du in der Zelle machen, zum Beispiel welche Bücher lesen. Verdreckte Zugangszellen oder überhaupt die ganze Aufnahmeprozedur sollen dich von vornherein einschüchtern und klein kriegen. Überlege dir jetzt schon die Antworten, die du vielleicht geben musst bzw. verweigern wirst und wie du am besten auftrittst. Überlege dir, was du vielleicht fordern und durchsetzen willst. Auf der Vollzugsgeschäftsstelle. Dann wirst du zur Vollzugsgeschäftsstelle geschoben. Dort prüft man die Einlieferungspapiere, nimmt die sogenannte Aufnahmeverhandlung vor. Von dir werden nun unter Strafandrohung richtige Angaben verlangt. Falsche Angaben sind zwar tatsächlich strafbar, wenn man dir nachweisen kann, dass du sie absichtlich verfälscht hast. Nicht strafbar ist natürlich, gar keine Angaben zu machen. Außerdem wird gefragt, ob du Suizidgedanken hast. Antwortest du mit Ja, stecken sie dich in eine doppelt belegte Zelle mit rotem Punkt. Roter Punkt bedeutet, dass circa jede Stunde eine Beamtin durch ein kleines Loch überprüft, ob du noch lebst. Auf der Kammer. Die nächste Station, zu der man geschoben wird, ist die Kammer. Dort wird dir gesagt, dass du nichts verstecken darfst und alles, was du an dir trägst, ausziehen musst. In manchen JVAs gibt es so etwas nicht. Dir werden die Schnürsenkel, Gürtel, Jacke und Rucksack abgenommen. Bei Frauen dürfen dabei keine männlichen Beamten anwesend sein. Die suchen jetzt deinen ganzen Körper und deine Klamotten nach Waffen, Ausbruchswerkzeug, Geld und Ungeziefer ab. Normalerweise kannst du dann baden oder duschen. Dann bekommst du deine Klamotten wieder. Was du sonst noch so dabei hast, wird kontrolliert und entweder als Asservaten beschlagnahmt, wenn es nicht bereits die Polizei an sich genommen hat, oder als Effekten zu der Habe genommen, zum Beispiel Schmuck, Ausweise und so weiter. Also alles, was sie dir nicht mit auf die Zelle geben wollen. Merke, habe ist alles, was man nicht hat. In deiner Zelle. Schließlich wirst du in die Zelle gebracht. Eine Beamtin zeigt dir die Zelleneinrichtung. Prüfe, ob alles funktioniert und unbeschädigt ist. Klo, Wasser, Möbel und den Rundfunklautsprecher. Dann sollst du gleich wieder einen Wisch unterschreiben, auf dem steht, dass das ganze Inventar von dir in unversehrtem Zustand übernommen wurde. Wenn sich dann später herausstellt, dass doch etwas kaputt ist, dann versuchen sie, es dir von deinem Geld abzuziehen. Dies ist jedoch nicht so einfach. Sie müssen dir erstmal nachweisen, dass es nicht schon kaputt war. Deshalb am besten nicht unterschreiben. Denn so genau kann man die Sachen in der kurzen Zeit und in der Stimmung, in der man ist, gar nicht kontrollieren. Genau, jetzt erstmal ein bisschen was für ein Entstehungsgeschichte. Also wir des Redaktionskollektivs sind halt so durch unsere politische Arbeit auf den Ratgeber für Gefangene gestoßen. Das war ein Buch aus den 80ern. Da gab es die erste Auflage 81, die zweite Auflage gab es dann 83 und dann gab es 87 noch eine Auflage. Das ist als gebundenes Buch und als lose Blattsammlung erschienen. Und das Problem mit einem super Buch, deswegen haben wir gedacht, okay, das macht Sinn, sich das nochmal vorzunehmen. Das Problem mit dem Buch war, dass es eigentlich in allen Knästen verboten war, bis auf Bremen. Und wir wollten daraus ein bisschen lernen, haben versucht, auf Beleidigungen zu verzichten, auf Parolen zu verzichten, weil unser Ziel halt war, dass es in die Knäste reinkommt, von Gefangenen gelesen werden kann und tatsächlich eine hilfreiche Struktur ist. Und nicht, dass wir uns auf unsere politische Schulter klopfen können, weil wir tolle Statements reingearbeitet haben. Wir haben uns Ende 2011 das erste Mal getroffen, genau, mit dem Plan halt, den Ratgeber zu aktualisieren. Eine andere Gruppe hatte vorher diesen Ratgeber für Gefangene schon digitalisiert gehabt, sodass wir halt am Computer damit arbeiten konnten, was erstmal ganz hilfreich ist. Und die eigentlich wollten sie den aktualisieren, sind nie dazu gekommen und wir haben es dann halt gemacht. Und dann hatten wir uns ein bisschen so gefragt, wie wir am besten so vorgehen und haben am Anfang erstmal so einzelne Gefangene angeschrieben. Und haben gefragt, ob sich so die jeweiligen Gefangenen vorstellen könnten, halt so das Kapitel zu überarbeiten oder eigene Kapitel zu schreiben. Und haben dort erstmal auch ein großes Feedback bekommen und alle meinten, ja super, geiles Projekt, finden wir gut. Schön, dass es Leute draußen gibt, die das unterstützen. Aber so selber schreiben wollte niemand. So, sei es, weil es auch erstmal überfordernd ist, wenn du so 5-6 Seiten hast und das dann überarbeiten sollst. Wissen wir nicht genau, was die Gründe waren. Wir hatten zusätzlich damals auch nochmal so ein Wiki eingerichtet, dass auch von draußen Leute halt mit dran arbeiten könnten, hat auch nicht funktioniert und dann sind wir irgendwann dann zu Interviews übergegangen. Also haben uns konkrete Fragen halt zu den Kapiteln überlegt und haben die Gefangenen, zu denen wir Kontakte hatten, Briefe geschrieben mit den Fragen so, ist das noch aktuell, wie ist jetzt dort die Situation und so weiter und so fort und das hat sehr gut funktioniert. Im Großen und Ganzen gab es so die Zuarbeit halt von den verschiedensten Leuten. Also wir haben das größtenteils eher so koordiniert so und mitgearbeitet haben Gefangene, Ex-Gefangene, Nicht-Gefangene, Anwälten, Nicht-Anwältinnen, Ärztinnen, Pflegekräfte, so für all die verschiedensten Themen, die in dem Buch kommen. Ich kann hier eins schon mal so rumgeben, zum dran rumblättern. Genau, an wen richtet sich das Buch? Da gab es immer wieder ganz unterschiedliche Schwerpunkte, was so die Einzelnen von uns hatten. So. Also im Allgemeinen natürlich richtet sich es an Gefangene. Aber halt auch, und das war einigen von uns auch sehr wichtig, halt auch an Angehörige, Freundinnen, die draußen sind, dass sie wissen, okay, wie ist die Situation, in denen mein Freund, meine Freundin und so weiter und so fort drin ist. Da ein Bild zu haben und auch von draußen halt so ein bisschen mehr über Rechte Bescheid zu wissen, sei es jetzt nun bei Besuchen, sei es bei Telefonaten, sei es bei Paketen oder sonst dergleichen. Zusätzlich war es gedacht als Nachschlagewerk für Anti-Rap, Anti-Knast-Gruppen. Die haben wir uns vorgestellt, vor einem ähnlichen Problem stehen könnten wie wir. Wie ist denn eigentlich so die Situation in dem Knast? Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es? Das waren immer wieder Fragen, über die wir gestolpert sind. Was kann jetzt eigentlich in die Pakete rein, was kann nicht reingepackt werden, wie schwer dürfen sie sein, wie kann ich mich auf den Besuch vorbereiten, was passiert, wenn es zu Schikanen innerhalb eines Besuches kommt, kann ich mich dagegen wehren, muss ich alles über mich ergehen lassen. Genau deswegen auch für diese Gruppen. Und natürlich halt auch als Vorbereitung für einen Knastaufenthalt. Also wenn ich weiß, halt okay, in 3 Monaten müsste ich eine Strafe antreten, kann es sehr hilfreich sein, sich da schon mal vorzubereiten. So, sei es jetzt so vom Wissen, aber ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch einfach von dem Ort als solches. So, also ich weiß nicht, wie es euch geht so. Mein Bild damals war so viel geprägt von den Medien, von Filmen und so Knast war für mich so eine Art Halbhölle. So, wo so lauter Scheiße passiert, voll mit Gewalt, was auch der Fall ist. Aber Knast ist halt auch mehr. Knast ist auch für Leute so scheiße, wie es ist und so durchreglementiert ist. Es ist halt auch ein dann irgendwann ein Ort auch des Alltags, so, wo Leute immer noch Subjekt sind, immer noch Leute treffen, sich mit ein paar Leuten auf dem Gang besser verstehen, mit ein paar Schlechtern, wo es Arschlöcher gibt, wo du Auseinandersetzungen hast, wo du dich aber auch organisieren kannst und auch Kämpfe austragen kannst. Ich habe ja eben gesagt, so, dass sich das an Gefangene richtet. Und damit meine ich auch erstmal so alle Gefangene. Also wir unterscheiden da nicht zwischen sogenannte politische, sogenannte soziale Gefangene, sondern erstmal sind alle Leute innerhalb so der Struktur Knast davon betroffen. Trotz dessen machen wir natürlich Einschränkungen. So, also wir verschicken das halt auch, komme ich später noch dazu, und wir verschicken es halt nicht an alle. So, also Nazis zum Beispiel, an die verschicken wir es nicht, von denen, wo wir wissen, dass es Nazis sind. Also wir legen keine Dateien an, wo wir Namen sammeln, wir fragen nicht nach dem Haftgrund, wir machen keinen Gegencheck von Antifa-Recherchegruppen, um zu gucken, ist das vielleicht ein Nazi, ist das kein Nazi. Und trotzdem gibt es einschlägige Namen, so, die kennt man dann halt, also jetzt zum Beispiel die Bestellung von Ralf Wohlleben. Da haben wir auch nur geantwortet, so Arschloch, natürlich kriegst du es nicht. So. Wir schicken es an Gefangene, wir verschicken es kostenlos. So, das war relativ schnell klar innerhalb so der anfänglichen Diskussion, dass wir es kostenlos zur Verfügung stellen wollen. Deswegen treiben wir halt Gelder ein und drucken es auf eigene Kosten. So. Liegt einfach mit daran halt so, dass die meisten Leute im Knast halt arm oder ökonomisch unterprivilegiert sind und die Leute, die davon betroffen sind, ebenfalls. So. Und jetzt da Leuten noch zuzumuten, okay, du verdienst 1,30 die Stunde, dann spar mal schön, dann hast du irgendwann deine 20 Euro zusammen, dann kannst du dir das Buch halt kaufen, hat für uns keinen Sinn gemacht. So, so draußen gibt's die Kohle und deswegen fanden wir es halt auch relativ einfach halt, dort die Kohle zusammenzutreiben, um es kostenlos zur Verfügung zu stellen. Genau, jetzt würde ich noch was zu Frauen und Knast vorlesen. Frauen und Knast, Kinder und Knast. Jeder Knast ist ein Apparat, der dich niederdrückt. Aber du darfst dich nicht niederdrücken lassen, weil du dann umkommst. Dieses gilt im Frauenknast genauso wie im Männerknast. Die Grundstruktur wird in allen Knästen geschlechtsunabhängig ähnlich sein. Trotzdem gibt es im Frauenknast manchmal Besonderheiten, wie zum Beispiel die Möglichkeit der Mutter-Kind-Unterbringung. Uns wurde auch davon berichtet, dass die Atmosphäre im Frauenknast eine andere ist. Da würde ich vielleicht nochmal kurz einfügen, aufgrund von Erlebnissen so im letzten Jahr. Da spielt natürlich halt auch nochmal Rassismus innerhalb eines Knastes eine Rolle. Da uns eine Überprüfung und insbesondere eine Verallgemeinerung nicht möglich erscheint, haben wir uns dazu entschieden, hierüber nicht zu schreiben. Um aber Frauen im Knast nicht unsichtbar zu machen, wollen wir zusätzlich in einem Extrakapitel auf die zum Teil andere Situationen eingehen. Laut status.de sind 3.554 Frauen in deutschen Knästen gefangen. Reine Frauenknäste gibt es nur wenige. Die meisten Frauen sind in abgetrennten Abteilungen in Männerknästen inhaftiert. Um den gesetzlich vorgeschriebenen Trennungsgrundsatz von Frauen und Männern trotz der gemeinsamen Unterbringung in einem Gebäude zu gewährleisten, müssen die Frauen häufig die gesamte Haftdauer im geschlossenen Vollzug verbringen. Damit wird ihnen in vielen Fällen, in denen eigentlich rechtlich die Unterbringung im offenen Vollzug vorgesehen ist, diese Möglichkeit genommen. Die kleinen Gefangenenzahlen im Frauenknast führen dazu, dass die im Männerknast übliche Differenzierung in der Unterbringung nicht stattfindet. So werden nicht selten 14-jährige Gefangene mit Seniorinnen zusammen untergebracht. Auch finden sich alle Strafarten in einem Knast wieder. Ersatzfreiheitsstrafen, lebenslange Freiheitsstrafe, Urhaft, Jugendstrafe und so weiter. Damit ist es noch schwieriger, zumindest minimal, auf die individuellen Bedürfnisse der Gefangenen einzugehen. Ein weiterer Nachteil der kleinen Anzahl an Gefangenen ist, dass die gesundheitliche Versorgung für Frauen in vielen Knästen nicht umfassend gewährleistet wird. Wie du vorgehen musst, wenn du an eine Ärztin von draußen rankommen willst, kannst du in Kapitel 18 Gefängnismedizin nachlesen. Der Vorteil für die Frauen, die nicht in einer besonderen Frauenanstalt sitzen, ist, dass sie oft näher an ihrem Wohnort sind, während dort, wo die Frauen in einem zentralen Frauenknast untergebracht sind, die sozialen Beziehungen weniger werden oder durch längere Anreisen die Aufrechterhaltung dieser erschwert ist. Genau, wie gesagt, wir haben uns 2011 das erste Mal getroffen, dann hat es 5 Jahre gedauert, bis das Buch dann fertig war. Ist ja erstmal eine lange Zeit, ne? Andererseits, naja, wir hatten halt ein Buch in der Hand, das war 30 Jahre alt. So in der Zeit ist super viel passiert, sei es jetzt so von der Struktur, aber halt auch vom Rechtlichen. So, das ist erstmal viel Arbeit. Und dann so gruppenintern gab es halt 3 Geburten, 4 Promotionen und 6 Umzüge. Und nebenher sind wir alle noch in vielen anderen Projekten so und deswegen war es jetzt nicht so ein kontinuierliches Dransitzen. So die alten Leute von dem alten Ratgeber, die haben uns so ein bisschen belächelt. So, weil die haben es in, ich glaube, in 2 oder 3 Monaten runtergeschrieben. Und die haben auch nichts anderes gemacht. So. Andere haben auch waren auch so ein bisschen, ja, ihr schreibt ein Buch, na klar. Und waren dann auch sehr überrascht, dass es irgendwann mal fertig war. Andererseits war das auch in gewisser Weise ein Glück auch für uns. Wenn wir früher fertig gewesen, wäre dann ein Jahr später oder wäre kurz später, wäre dann die Föderalismusreform gekommen und dann hätten wir es wieder wegschmeißen können. Also die Föderalismusreform im Strafvollzugssystem war halt, dass es vom Bundesstrafvollzugsgesetz zu Länderstrafvollzugsgesetzen kam und das mittlerweile halt Ländersache ist. Das heißt, dass jedes Bundesland ein eigenes Strafvollzugsgesetz halt geschrieben hat. Genau, und das konnte man dann in das Buch einarbeiten. Genau, und jetzt haben wir das fertige Buch. Das ist in 3 Teilen eingeteilt. Das erste ist Alltag, von Festnahme bis Entlassung, von Arbeit bis Sicherheit. Der zweite Teil ist der medizinische Teil, also Gesundheitsbeschwerden, Gefängnismedizin, Gutachten. Und der dritte Teil ist dann Rechtsmittel in Haft, Verhältnis zu Anwältinnen, Prozesskostenhilfe. Zudem haben wir einen ausführlichen Anhang mit dran gemacht, mit Adressen, sei es jetzt so, wo Leute nach dem Knast hingehen können, Aids-Hilfen und so weiter und so fort, haben uns dafür entschieden, weil es halt im Knast hauptsächlich kein Internet gibt, wo die Leute sowas nachgucken können. Und der andere Teil ist halt die Synopse, die wir hinten angefügt haben. Ich zeig's mal kurz. Die sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr da hinten ganz bestimmt nicht. Ich kann es nochmal rumgeben. Genau, aufgrund der Föderalismusreform haben wir halt überlegt, was wir machen. Haben halt überlegt, wie wir das halt handhaben, haben uns dann entschieden, dass wir es nach dem Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen schreiben, rechtlich betrachtet. Einfach, weil dort die meisten Gefangenen einsitzen. Und haben dann jeweilige Entsprechung der Paragraphen hinten in diese Synopse halt eingefügt. Ist nicht die optimalste Lösung. Ja, genau. Und das war so das Mittel, wo wir überlegt haben, okay, so könnten wir es so gestalten, weil wir können halt nicht, wie viel jetzt, 16? 16 verschiedene Bücher halt rausbringen, so, sei es jetzt so finanziell, aber auch so vom Arbeitsaufwand. Das geht nicht und dann haben wir uns dadurch verholfen. Das geht. So, es gibt ein paar Sachen so, es gibt ein paar Besonderheiten in den jeweiligen Bundesländern, was jetzt zum Beispiel dort verboten ist, woanders halt nicht so oder dort halt gar nicht vorkommt. Das haben wir versucht, in dieser Synopse mit einzuarbeiten. Eine bessere Lösung ist uns seitdem, seit das Buch fertig ist, also seit 2016, auch nicht eingefallen. Genau, dann haben wir halt eher auch nochmal überlegt, so wie wir das halt aufbauen, wie wir es schreiben, haben tatsächlich relativ lange übers Gendern diskutiert, so. Haben erst überlegt, okay, wir machen Sternchen gendern, dann haben wir gedacht, gut, okay, finden wir gut, aber ja, das erschwert einfach die Lesbarkeit, so, deswegen machen wir es nicht. Und haben uns dann dafür entschieden, auch nochmal um den Punkt hervorzustreichen, halt gefangene Frauen sichtbarer zu machen, es komplett in weiblicher Schreibweise zu schreiben. Das scheint auch für die meisten okay zu sein. Es gab bisher nur einen einzigen Brief, der deswegen gepöbelt hat. Genderwahnsinn. Aber für die meisten ist es annehmbar. Genau, und wegen der Sichtbarmachung ist auch nochmal so, welches Bild existiert so vom Knast. So meist hat man halt so dieses Bild von den schweren Jungs so im Kopf so und dass halt sehr viele Frauen, gerade aufgrund von ökonomischen Gründen halt drinnen sitzen, so wird halt vergessen, fällt halt runter. Deswegen bei uns ist das halt nochmal wichtig. Genau, ich habe vorhin nochmal gesagt, dass wir halt auch mit Gefangenen halt zusammengearbeitet haben. Einige sehr viel geschrieben haben und da würde ich zwei gerne nochmal so hervorheben. So, das ist Thomas Meyer-Falk, mit dem wir sehr viel gearbeitet und geschrieben haben, und André Musa Schmitz, der damals in Willich saß. Und jetzt würde ich nochmal was lesen zu, was Mensch im Rechtsstreit mit der Justiz beachten muss, und würde dann zur Zensur und zum Vertrieb kommen. Das Wichtigste ist, dass man sich keine Illusionen macht. Die Erfolgsaussichten im Rechtsstreit mit der Justiz sind äußerst gering. So haben wohl ungefähr 1-5% der 109er Anträge, also ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung, Erfolg. Die vielfältigen Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe sind für eine Ahnungslose zunächst recht eindrucksvoll. Die sie benutzen sollen, erschlagen sie jedoch gerade wegen ihrer verwirrenden Vielfalt und bürokratischen Kompliziertheit. Wer sich dennoch durch den Paragraphendschungel durchkämpft, gibt meist ebenfalls bald auf, wenn sie merkt, dass sie nicht zu ihrem Recht kommt, dafür aber viel von ihrem Stolz aufgibt. Versuchst du es trotzdem, zu deinem Recht zu kommen, so wirst du auch noch als Querulantin bezeichnet. In Einzelfällen kann man überraschende kleine Erfolge erzielen, die aber nicht über die allgemeine Situation in der Rechtspraxis für dich als Gefangene hinwegtäuschen können. Bei alledem solltest du bedenken, sobald du dich auf die Ebene der Juristerei begibst, bist du nicht diejenige, die die Gesetze macht und Recht spricht. Du wirst also in juristischen Auseinandersetzungen immer unterlegen sein. Die Sprache der Justiz ist nicht deine Sprache. Die grundsätzliche Frage. Eine grundsätzliche Überlegung solltest du also voranstellen, wenn du überlegst, gegen dir widerfahrenes Unrecht seitens des Knastes vorzugehen. Die allermeisten Gefangenen wehren sich gegen Maßnahmen der Anstalt nicht, zumindest nicht im offiziell vorgesehenen gerichtlichen Verfahren. Viele machen überhaupt nichts. Viele gehen den informellen, formlosen Weg, wozu auch viele Anwältinnen raten. Wenn sie etwas erreichen wollen, sprechen sie mit den Gruppenbetreuerinnen oder schreiben einfach einen neuen Vormelder. Das bedeutet, dass Gefangene, die nicht bereit sind, all die alltäglichen Gemeinheiten auf sich sitzen zu lassen, schnell als Querulantinnen bei den Bediensteten verschrien sind. Die Rache folgt dann auf dem Fuße. Du bekommst von denen noch weniger Spielraum, wirst schikaniert, dir werden weitere Sachen verweigert und Rechte genommen. Was folgt, könnte man als Teufelskreis bezeichnen. Du musst dich ja dann noch mehr zur Wehr setzen, was dazu führt, dass sich irgendwann auch die Anstaltsleitung und die Strafvollstreckungskammer kennen und die auch nicht eben wohlgesonnen sind. Dennoch haben wir hier ein ausführliches Kapitel zu Rechtsmitteln. Unserer Ansicht nach gibt es auch gute Gründe, es den Knästen nicht so leicht zu machen und für unsere Rechte zu kämpfen. Denn der Kampf für die eigenen Rechte bedeutet auch, die eigene Würde zu behalten, selbst Mensch zu bleiben und sich nicht hin und her schubsen zu lassen, wie es denen gerade passt. Denn das Gefährliche am Knast ist ja gerade, dass sie dich als Menschen zerstören, dir deinen Geist wegnehmen. Je mehr Gefangene nicht mehr bereit sind, die ganze Willkür auf sich sitzen zu lassen, desto schwieriger ist es für sie, einzelne Gefangene als Querulantinnen zu brandmarken. Genau, ich habe ja gerade gesagt, 2016 waren wir dann fertig, haben die erste Auflage gedruckt, 1000 Exemplare, haben dazu in verschiedenste Gefangenenzeitungen nochmal eine Anzeige geschaltet, so Gefangene darüber informiert. Auch, dass es halt kostenlos ist, was der Bezugsweg wäre. Und das war halt nur die 1,65 im Porto brauchen. Und das ging ganz gut. Die war dann nach 3 Monaten weg. Und wir haben es dann circa 700 Gefangene verschickt. Die zweite Auflage, auch 1000 Exemplare, die ist mittlerweile auch weg. Da würde ich sagen, vielleicht auch so 600, 650 gingen in die Knäste rein. Und mittlerweile planen wir die dritte Auflage mit noch einem zusätzlichen Kapitel als Transperson im Knast. Und in der Zwischenzeit haben wir auch eine Website erstellt, auf der wir das Buch online gepackt haben. Und ganz ehrlich, zu unserer großen Überraschung kommt es weiterhin in die meisten Knäste rein. Wir haben nicht damit gerechnet. So. Wir haben halt gedacht, so irgendwelche Gründe werden sie finden, warum sie es nicht reinlassen. Zum Teil, oder einige finden auch diese Gründe, aber in ungefähr 90 von 140 Knästen kommt es nach wie vor rein. So mit teilweise recht positiven von Gefangenen durchweg positiven Rückmeldungen. Und aber halt auch von Knastfahrern, Sozialdiensten, von Ehrenamtlichen und so weiter. Also wir haben tatsächlich eine Anfrage bekommen für eine Ausbildung für das Justizpersonal. 20 Bücher wollten die haben, dass wir den 20 Büchern schicken. So für die Ausbildung haben wir nicht gemacht. Aber fanden sie ganz gut. Aber in welchen Rahmen sie es dann genutzt hätten, war dann halt auch unklar. Also selbst wenn sie es in einem coolen Rahmen genutzt hätten, wollten wir es nicht machen, aber sie hätten es auch einfach machen können, okay, das und das sind Punkte, was sie machen, hier ist es nochmal schön aufgelistet, darauf müsst ihr achten. So. Andererseits, ich habe jetzt vor einer Woche, habe ich das gehört, dass irgendein Züricher Oberbulle, der will es jetzt gerade besprechen in einer Polizeizeitung, positiv, hat deswegen auch nochmal gefragt, ob er ein Rezensionsexemplar bekommen kann. Und es gibt sehr viele Sachen, wo wir staunen. Ja, und trotzdem nehmen halt die Verbote halt zu. Also in Bayern ist es für den Strafvollzug meines Wissens nach in allen Knästen verboten. Urhaft ist nochmal was anderes. So, da kannst du es teilweise noch bekommen, weil da einfach das nochmal anders reglementiert ist. Ob es jetzt wegen Unschuldsvermutung ist oder, kann man spekulieren. Muss man auch nicht. Aber da geht es teilweise noch rein. Das Justizministerium von Nordrhein-Westfalen hat es als radikales linksextremistisches Machwerk bezeichnet. Ist insofern gravierend, weil von denen geht dann halt eine Rundmail halt an sämtliche JVAs mit der Aufforderung, es dort dann halt zu verbieten, die es dann meist aufgrund dessen so ist, das Justizministerium dann halt dem halt auch entsprechen. Tun aber auch noch nicht alle. Sachsen-Anhalt will da gerade mitziehen. Die wiederum berufen sich auf einen Urteil aus Straubing. In Straubing hat jemand versucht, das durch einen 109er halt so dann doch zu bekommen. Dann ging es zum Oberlandesgericht und dort gab es dann nochmal eine detaillierte Auflistung, warum es halt nicht zugelassen wird. Wie zum Beispiel ein Punkt war, das fand ich schon ganz spannend, weil das auch nochmal eine andere Broschüre betrifft, positiv in Haft. Es gibt in dem Kapitel über Drogen, haben wir nochmal so Tipps reingeschrieben, so für sicheren Drogenkonsum, um sich halt nicht mit Krankheiten zu infizieren. Das nehmen sie als Beleg dafür, dass wir zum Drogenkonsum im Knast aufrufen. Wenn Leute uns geschrieben haben, dass es bei ihnen verboten ist, dann haben wir gesagt, naja, dann versuch es erstmal über einen 109er. Haben dazu 5 Seiten, was den 109er betrifft, aus dem Buch mit beigelegt, eine Stellungnahme noch von uns dazu. Die haben die Stellungnahme und die Kopien rausgenommen und haben gesagt, nee, das Buch ist ja verboten und auch ein Teil des Buches reinzupacken, ist ebenfalls verboten, auch wenn sich das Verbot oder die jeweiligen beanstandenen Stellen nicht auf den 109er Absatz bezogen haben. Es gibt auch coole Pfarrer, die sagen, ich habe es bei mir auf der Stube, wenn die Gefangenen kommen, sie können es sich gerne durchlesen. Auch wenn die Sprechstunde darin besteht, halt so, dass es halt einfach nur lesen. So, na klar, es gibt immer noch irgendwelche Schlupfwinkel, es gibt andere Leute, vom alten Ratgeber, die haben es in die Bibliothek halt gepackt, halt mit einem anderen Einband. Und die Leute wussten dann halt trotzdem, welches Buch sie halt daneben müssen. Also na klar gibt es die Schleichwege, aber so von uns jetzt so als Kollektiv, um es reinzuschicken, sind die Möglichkeiten begrenzt. Mittlerweile überlegen wir, eine Klage zu machen mit einem Gefangenen zusammen. Wird schwierig. Weil es ist schon eine ganze Liste. Andererseits gab es jetzt vor 2 Monaten, auch infolge von einem 109er, eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Brandenburg. Oder ich muss nochmal anders anfangen. Sie sagen, das ganze Buch ist verboten, weil es halt den Wärterin nicht zugemutet werden kann, das ganze Buch durchzulesen und die jeweiligen Stellen halt zu schwärzen. Hat jetzt das Oberlandesgericht gesagt, na so ein Quatsch, na klar können sie das machen. Und da sie ja eh schon das ganze Buch durchgearbeitet haben und die Stellen rausgeschrieben haben, die sie beanstanden, dann können sie anhand dessen das dann halt auch schwärzen. Da ist halt das Problem, ist halt Ländersache. Also nur weil es in Brandenburg halt so gilt, heißt das nicht, dass es in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl wir mit Mecklenburg-Vorpommern gar keine Probleme haben, aber dass es dort genauso funktionieren würde. Genau, da sind wir gerade dran. Wir haben jetzt verschiedene Gefangenen angeschrieben, gefragt, wer hätte denn Lust, mit uns diese Klage zu machen. Wir haben uns lange davor gesträubt, die zu machen. Das war auch eine lange Diskussion bei uns, ob wir die überhaupt machen oder nicht, weil wenn wir sie von draußen machen, hat es nochmal ein bisschen größeres Gewicht. Andere können sich darauf berufen, wenn erstmal ein großes Urteil da ist. Und wenn wir es verlieren, wäre dann die Gefahr, dass es dann in allen Knästen verboten ist. Und ganz lange war es halt so, dass es in 100, 110 Knästen erlaubt war und dann war okay, es ist scheiße für die 30 anderen Knäste und für die Gefangenen dort drinnen, aber für den Großteil der Gefangenen, die können es noch erhalten. Ja, und mittlerweile nimmt es aber so eine Tendenz an, halt so in den Verbotsverfügungen, dass wir sagen, okay, vielleicht, wir müssen da jetzt trotz dessen ran. Für die, die sich interessieren, ich habe hier auch nochmal ein Urteil drinnen, eine zur Verbotsverfügung, warum die rechtens ist, bezieht sich auf Tegel, Berlin-Tegel. Ja, wenn ihr da durchblättern wollt, oder ich kann auch ein paar einzelne Sachen vorlesen, wie ihr möchtet. Vorlesen? Also ich habe so ein paar Sachen mal so heraus, drei, glaube ich, drei Sachen, die würde ich vielleicht nochmal vorlesen. Ein Punkt, was ihn stört, ist, also Punkt 4, der Einleitung sei zu entnehmen, dass das Buch ermöglichen soll, immer wieder aus dem rechtlosen Objektstatus der Gefangenen des Staates auszubrechen und handlungsfähig zu werden. Sagt eine ganze Menge über das Menschenbild des Gerichtes. Die vollzugsfeindliche Haltung setzt sich auch in weiteren Kapiteln fort, wenn hinsichtlich der Arbeit im Vollzug von Arbeitshetze, gegenseitig Todarbeiten und Pensum Geier die Rede sei. Und dazu aufgerufen werde, ganz langsam zu arbeiten oder schlechte Qualität zu produzieren. Punkt 16. Es würden Inhaftierte und Untergebrachte als Opfer des deutschen Strafrechts bezeichnet. Ein gut abgesprochener Hungerstreik wird als probates Mittel zur Zielverfolgung dargestellt. Und die Zusammenarbeit mit dem Vollzug wird mit den Worten "Wirf die gut riechende gelbe Karotte, die einem die Justiz vor die Nase hält, auch nach so und so vielen Jahren Strafvollzug immer noch hereinfällt, dem ist nicht wirklich zu helfen", abgelehnt. Ja, so ungefähr. Achso, ich habe hier noch eine Sache aus dem Vorwort. Das ist dann Punkt 47. Dies ergibt sich bereits eindeutig aus der im Vorwort umrissenen Intention der Autoren. Für eine Welt ohne Knäste und damit gegen jegliche Form des Strafvollzugs einzutreten. Die in diesem Zusammenhang gewählte konfrontative Diktion, die insbesondere durch wiederholte Verwendung des Wortes Kampf hervortritt, zieht sich auch durch die weiteren von der Strafvollstreckungskammer dargestellten Textpassagen und gibt dem Buch damit ein insgesamt vollzugsfeindliches Gepräge. Die in den Passagen vielfach enthaltenen despektierlichen Äußerungen über Vollzugsbedienstete oder im Vollzug tätige Ärztinnen und Ärzte schüren zudem pauschale Ressentiments gegenüber den an der Erreichung des Vollzugszieles mitarbeitenden Personen und verstärken gleichzeitig bei den Gefangenen bestehende Feindbilder. All dies birgt die Gefahr, dass sowohl der Beschwerdeführer als auch andere Gefangene veranlasst werden, sich von der Mitarbeit an Maßnahmen der Resozialisierung abzukehren. Eine feindselige Haltung gegenüber dem Vollzug, aber auch gegenüber anderen gesellschaftlichen Zwängen, in Klammern Unterdrückung, zu entwickeln und das Vollzugsziel eines künftig straffreien Lebens dadurch verfehlen. Soweit das Buch über Möglichkeiten zur Manipulation von Urinkontrollen und über alternative Konsumformen hinsichtlich verschiedener Drogen informiert, begründet eine solche unverhohlene Anleitung zur Unterminierung der anstaltsinternen Drogenfreiheit eine offensichtliche Gefahr für die Sicherheit und Ordnung in der Vollzugsanstalt. Ja. Ja, so ungefähr war dann halt auch unsere Stellungnahme, die wir dann halt so geschrieben haben, so, dass wir halt eigentlich geschrieben haben, okay, die jeweiligen Verbotsverfügungen und diese begründet werden, erzählen weitaus mehr über das Bild, was halt Gericht oder Anstaltsleitung über Gefangene hat, als unbedingt über unsere Intention, das Buch zu schreiben. Also wird so der erste Punkt halt so, ich wüsste nicht, wo das Problem ist, kein Objekt mehr zu sein, so, aber okay. Und dann gibt es dann nochmal so kleinere Sachen, das ist so kleinere Sachen, ist schon auch eine spannende Sache, wie zum Beispiel, dass das Buch oder der Verlag nicht auf der Verlagsliste der JVA mit draufsteht, wo man dann fragen könnte, na, welche Verlagsliste? So, wo gibt es denn sowas? Oder dass es halt dem Gefangenen nicht zugeschickt werden kann, weil alle Gefangenen dazu angehalten sind, über Amazon Bücher zu bestellen. Also manche haben halt ein bisschen Listen mehr Beispiele auf, manchen reicht schon das Vorwort. Also dieses, wir sehen uns in den Kämpfen weltweit gegen Knast und Unterdrückung. Das reicht ihnen schon. Also wir haben so im Nachhinein nochmal gedacht, so okay, wir haben das ganze Buch darauf geachtet, jetzt nicht auf irgendwelche Parolen reinzuhauen und dann schreiben wir so ein Vorwort. Warum machen wir das eigentlich? Das war ein bisschen bescheuert. Doch, wir werden zur dritten Auflage ein anderes Vorwort schreiben, wo wir dort eigentlich mehr nochmal drauf eingehen, halt auf die jeweiligen Verbotsverfügungen und auf die Zensur und auch nochmal so ein bisschen so, okay, was meint eigentlich sowas wie Angleichungsgrundsatz, also das Leben innerhalb des Knastes soll dem Leben draußen möglichst ähnlich sein, um die Resozialisierung zu ermöglichen. Was für gruselige Menschenbilder existieren so in die Richtung. So. Genau, das nehmen wir raus. Wir müssen nicht unbedingt reinschreiben, dass wir Knäste scheiße finden, weil ne, es stimmt schon, wenn man das Buch liest, es wird schon auch deutlich, dass wir die nicht so besonders mögen.